SRF 1 Buchzeichen.
Sonne, Strand, Samba. Karneval, natürlich Fußball oder Favelas und Drogenkriminalität. Das kommt Ihnen vielleicht alles spontan in den Sinn, wenn Sie an Brasilien denken. Aber Literatur, brasilianische Schriftsteller, Schriftstellerinnen.
Ups, Brasilien bin ich nicht so bewandert. Nein, überlegen. Nein, das wären die argentinische. Sorry.
Da kommt mir jetzt gerade gar niemand in den Sinn.
Ich kenne nur den, wie heisst der, Paulo Coelho, oder wie sagt man, spricht man das? Das ist etwa der Einzige, den ich kenne.
Etwas mit Garcia, aber ich weiss den vollen Namen nicht. Sonst nicht.
Wir hoffen natürlich, dass sich das nach dieser Buchzeichensendung bis am Nachmittag um 3 ändert. 3 Bücher von Brasilien stellt Ihnen unsere Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger vor. Ein Krimi über einen Ex-Manager, der eher durch Zufall ein Drogenkrimineller wird. Ein Roman über 3 Geschwister, die wegen einem Blitzschlag zu Waisen werden. Und nochmal ein Roman über 2 Schwestern, die mit einem dunklen Familiengeheimnis aufwachsen. Temperamentvolle brasilianische Musik von Daniela Mercury hier bei uns auf SRF 1. Ja, und Brasilien ist das Jahr Gastland an der Frankfurter Buchmesse. Die geht am Mittwoch auf und dauert bis am Sonntag. Und das ist Gelegenheit für uns in der Literatursendung Buchzeichen, um einmal einen Blick auf brasilianische Buchneuheiten zu werfen. Auf Bücher von 3 brasilianischen Autorinnen. Anfangen tun wir mit einem Krimi. «Leichendieb» heisst er und geschrieben hat ihn Patricia Melo. Susanne Sturzenegger aus der Literaturredaktion stellt ihn vor und so fängt er an.
Die Fahrradwerkstatt unten hat geschlossen. Die Kinder im Viertel, eine ganze Bande, machen sich einen Spaß daraus, die Nachbarn auszuspionieren, steigen auf Dächer, klettern auf Bäume, zwängen sich in Luken. «Diese blöden Möchtegern-Indios», sagt Sulamita, steht auf, nackt und geht ins Bad. Die Alte unten schreit, die Indiofrau. Gestern noch hat sie mir erzählt, dass sie aus den Fasern der Akuripalme etwas flechten könne. Wenn Sulamita bei mir schläft, regt sie sich auf, behauptet, ich müsse mir eine Arbeit besorgen, hier wegziehen, mir ein anderes Viertel suchen. Mir gefällt es hier. Auch an die Kinder habe ich mich schon gewöhnt, die in meiner Abwesenheit oft in meinen Sachen wühlen. Und ich mag auch die alte Indiofrau und muss an sie denken, wenn ich angeln gehe. Ich höre, wie Sulamita im Bad einen Eimer Wasser volllaufen lässt. Tu es nicht, sage ich. Vergebens. Auf Zehenspitzen geht sie zur Tür und überrascht die Kinder, die aufgereiht vor dem Fenster hocken, von hinten. Ich höre, wie sie johlend und lachend davonlaufen. Erst jetzt öffne ich die Augen. Es ist Sonntag.
Der Ich-Erzähler ist ein arbeitsloser Manager. Wie er heisst, das erfahrt man im ganzen Buch nicht. Einem Tag, beim Fischen ganz allein im Urwald, sieht er dann, wie ein Kleinflugzeug abstürzt. Ein Pilot kann er nicht mehr helfen, aber Gelegenheit macht Diebe und es sieht ja niemand. Die Türuhr und den Rucksack nimmt er mit. Er sieht das quasi als Geschenk vom Toten. Drinnen findet er nicht nur Kreditkarten und Geld, auch ein Pack Kokain. Und das will er verkaufen. Ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat er dann zwar schon.
Man raubt einen Toten aus, engagiert einen verlotterten Indio, um den Schnee zu verkaufen, den man dem Toten abgenommen hat, vögelt mit der Frau seines Cousins. All das tut man, weil man glaubt, man könne sich einen Fehler leisten. Nur einen noch und dann noch einen, nur noch einen winzigen kleinen Mist bauen und dann geht man weiter seinen Weg, macht weiter in seinem Film, weil die Spur, in der das Leben verläuft, nach wie vor dort ist, unveränderlich und darauf wartet, dass man Mist baut und danach zurückkehrt.
Unser Held ist ein Schlitzohr. Ein Charakterlump, könnte man sagen. Und gleich so richtig unsympathisch ist er nicht. Er hat zwischendurch sogar Mitgefühl für die Mutter vom Pilot, die noch nicht weiss, ob ihr vermisster Sohn tot oder lebendig ist. Mit der Zeit wachsen dann aber die ganze Geschichte ziemlich über den Kopf. Nicht nur wegen der Drogen, am Schluss geht es auch noch um Korruption, Erpressung und einen Leichenklau. Die Autorin Patricia Melo hat mit «Leichendieb» einen witzigen und gescheiten Krimi geschrieben. Und sie wirft einen bösen Blick auf eine Welt, wo die Grenze zwischen Moral und Unmoral fließend ist und wo sich jeder irgendwie ein bisschen durchmischelt. Der schönste Satz in diesem Buch ist der, wo es um die Mutter der Hauptfigur geht. Das Leben lang hat sie nicht gewusst, wo ihr Mann ist.
Ich sah sie stets als die blutende Verlängerung des Telefons. Ständig hing sie am Apparat, in der Erwartung, dass mein Vater anrufen und sagen würde, er sei nicht gestorben, er habe uns nicht verlassen, habe nicht das Gedächtnis verloren, er sei am Leben, werde zurückkommen.
Leichendiebe, so heißt der Krimi von brasilianischer Autorin Patricia Melo. Am Samstag, da kriegt sie in Frankfurt an der Buchmesse Literaturpreis. Das ist ein deutscher Literaturpreis, wo nur an Frauen von Asien, Afrika oder Lateinamerika geht, der Literaturpreis. Im heutigen Buchzeichen hier bei uns wollen wir Ihnen Bücher aus Brasilien ans Herz legen und auch über brasilianische Literatur reden. Darüber, was für einen Stellenwert Literatur in Brasilien hat und für was für Einflüsse auch, dass sie geprägt worden ist. Die Maria Conti, sie kennt sich aus. Sie ist Brasilien-Expertin und Lehrbeauftragte für brasilianische Literatur an der Universität Zürich. Susanne Sturzenegger hat sie gerade zuerst gefragt, wie ihr der Krimi, wo wir gerade vorhin vorgestellt haben, gefällt.
Also der Krimi hat mich überrascht. Ich habe gefunden, er ist sehr spannend, also wirklich spannend. Er ist gescheit geschrieben. Er befasst sich auch mit einem Thema, das mich so schon länger beschäftigt, das von der Korruption. Und ich finde, ich habe dort sehr viel können lernen sogar. Und es ist extrem spannend zum Lesen gewesen. Was das Interessante war, ist, dass ja ständig eine Frage ist, während dem ganzen Roman, wo sind die Grenzen? Klar, umbringen darf ich niemanden, aber wo sind die Grenzen, bis wo kann ich gehen? Und das ist ein Thema, das in Bezug auf Korruption total wichtig ist, oder?
Mhm. Wir haben jetzt mit dem Krimi angefangen, von einer Autorin, die in Brasilien sehr bekannt ist, Patricia Melo. Sie schreibt sozialkritische Geschichten, Kriminalität und Gewalt in der grossen Stadt von Brasilien. Das sind so ihre Themen, wie auch in diesem neuen Krimi. Wie brasilianisch ist das Buch für Sie, Maria Conti?
Ja, das Buch ist sehr brasilianisch für mich. Es ist lustig, ich mache Brasilianität von einem Buch eigentlich gar nicht so sehr an Themen fest, sondern vielmehr an der Sprache halt. Und das ist für mich der Zugang zu Brasilien.
Können Sie das kurz erklären?
Es ist jetzt gerade in diesem speziellen Fall, wie die zum Beispiel der Protagonist und seine Frau, wie die miteinander reden. Also das ist für mich sehr brasilianisch, ja.
Die Hauptfigur ist ein Ex-Manager, der eigentlich fast durch Zufall zum Drogenkriminellen wird. Er ist ziemlich charakterlos, auch wie er mit den Frauen umgeht. Und dann redet er sich in dem ganzen Schlamassel immer wieder ein, dass das ja alles gar nicht so schlimm ist, dass er nur noch das und das macht und dann wieder aufhört, was ihm dann natürlich nicht gelingt. Sich etwas vormachen und sich durchs Leben mischeln, Moral und Unmoral, die nahe beieinander sind, ist das etwas, was auch typisch ist für Brasilien?
Durchaus. Also ich meine, je nachdem, in welcher Situation, dass man in Brasilien hineingeboren wird, ist das Leben sehr hart. Und die Bürokratie, das ist ja bekannt. Also, die Bürokratie ist sehr schwerfällig. Es ist viel Ungerechtigkeit, die herrscht. Also, Günstlingswirtschaft ist allgegenwärtig. Das ist etwas, was man muss machen. Also, das denke ich schon. Ich will es einfach wie nicht nur so, dass im Negativen sehen. Also, jetzt reden wir von der negativen Seite von dem. Im anderen ist es toll, wenn man zuschauen kann, wie aus einer schwierigen Situation nachher etwas ganz spielerisch kann, Neues entstehen. Mhm. Also, in diesem Zusammenhang ist sicher etwas noch interessant, was man könnte sagen, das ist der sogenannte Jeitinho Brasileiro. Das ist der Kniff und Trick, den man kann anwenden im Alltag, um aus einer Situation rauszukommen, die für einen misslich ist. Also, zum Beispiel, man hat einen Termin verpasst auf dem Amt und der kann man dort her und probieren, mit Charme und Witz und Empathie herstellen zu dem Beamten und kann schauen, ob man es nicht doch schafft, seine Papiere oder was auch immer noch zu bekommen, obwohl der Termin abgelaufen ist.
Über was für Themen schreiben brasilianische Autoren und Autorinnen heute sonst noch?
Also es hat eine enorme Vielfalt. Es hat auch sehr, sehr viele Leute, die publizieren, sehr viele Frauen, die publizieren. Es ist eine sehr lebige Szene. gewisse Themen, die wirklich neu sind, also eins vor allem, wo ich denke, wo wichtig ist, es hat eine Verschiebung gegeben vom Fokus auch auf Peripherie. Also das kann einerseits bedeutet, dass die Peripherie, zum Beispiel in den Grossstädten, wie in den Favelas, wo Drogenbossen das Zepter in der Hand haben und wo wirklich eine Art innerbrasilianische Krieg stattfindet. Und diese Literatur, also die hat ein Etikett, einen Namen, die nennt man Literatura Marginal. Was auffällig ist, ist, dass die Familie sehr präsent ist in der brasilianischen Literatur. Die Familie als Ort, wo Gewalt kann stattfinden. Nehmen wir an, wir kommen dann sicher auch wieder auf das zurück, ja. Wegen den Büchern, die wir anschauen. Und, aber auch die Familie als Entfremdung. Die Familie als Ausloten von den Wurzeln. Und das wäre dann normal etwas, wo ich würde sagen, es gibt natürlich auch Literatur von zweiter Generation oder sogar dritter Generation, die sich auseinandersetzt mit der Immigration von ihren Vorfahren, sei es aus Japan, sei es aus syrisch-libanesische Immigration, also da gibt es einiges.
Maria Conti, was hat eigentlich die Literatur für einen Stellenwert in der brasilianischen Gesellschaft?
Was auffallend ist, ist, dass es ein Markt ist, der wächst, am Wachsen ist, und das ist ein sehr gutes Zeichen. Andererseits muss man natürlich auch im Kopf behalten, dass es einen Analphabetismus gibt von 8,7%. Das ist eine Herausforderung, die wird bleiben. Und man muss sich auch vorstellen, dass es sehr ein grosses Gefälle gibt zwischen Stadt und Land. Also es gibt Schulen, wo die Kinder nicht einmal Schulheft haben. Also das gibt es eben auch in Brasilien. Aber die brasilianische Regierung macht wirklich viel. Ein breit abgestützter sogenannter nationaler Plan für das Buch und für die Lektüre. Und auch die Medien, also es gibt Werbekampagnen, die den Leuten wirklich nachbringen sollen, dass Lesen etwas Bereicherndes ist.
Und da gibt es ja auch Übersetzungsförderungsprogramme von der brasilianischen Regierung, damit brasilianische Literatur auch im Ausland gelesen wird.
Ja, das gibt's und das ist sicher notwendig, weil die Übersetzungen machen sehr einen kleinen Teil aus. Und es ist schön, dass das die brasilianische Regierung auch so sieht.
Und dass wir auch Gelegenheit haben, um diese Bücher zu lesen.
Und dass wir Gelegenheit haben, ja genau, die Bücher auch zu lesen, auch wenn wir nicht Portugiesisch können.
Ganz brasilianisch kommt sie daher, die Literatursendung «Buchzeichen» an dem Sonntagnachmittag. Wir wetten sie auch sehr gerne für Derek Bücher aus Brasilien erwärmen. Ja, wie ein Blitz, da hat der erste Roman von brasilianischer Schriftstellerin Andrea del Fuego eingeschlagen. Und mit einem Blitzschlag fängt es dann genau auch an. Susanne Sturzenegger aus der Literaturredaktion, wie geht es denn weiter?
Ja, der Blitz, der schlägt ein ins Haus der Familie Malaquias. Die Eltern sind sofort tot. Die drei Kinder, der 9-jährige Nico, der 6-jährige Antonio und die 4-jährige Julia überleben. Der Nico kommt als Hilfsarbeiter zu einem Grossgrundbesitzer in eine Fazenda in der Nachbarschaft. Die beiden Jüngeren ins Waisenhaus in die Stadt. Die Julia wird später von einer reichen Familie adoptiert. Der Antonio, der nach dem Trauma nicht mehr wächst, bleibt bei der katholischen Nonne im Waisenhaus.
Er betete Vater Unser und Ave Marias, die Fingerkuppen zart, sonntags stimmte er den Rosenkranz an. Wenn er mit der Küchenarbeit fertig war, ging er nach oben in die Zimmer der Schwestern und zog eine der schweren Schubladen auf. Er stellte sich vor die Kommode und vergrub sein Gesicht in den Unterhosen der Nonnen, rieb sich an dem Holz und roch die Frische der Kernseife.
Die Sehnsucht der drei Geschwisterten ist gross, um sich wieder zu treffen am Ort ihrer Kindheit. Wo der Nico erwachsen ist und die Maria heiratet, nimmt er den Antonio bei sich auf. Wo die Julia genau ist, das wissen sie allerdings nicht. Sie arbeitet als Putzfrau in der Toilette auf einem Busbahnhof. Der Andrea del Fuego, ihr Buch, hat eine archaische Kraft. Ihre Sprache ist knapp und manchmal fast kühl. Und gleich entstehen Bilder beim Lesen. Vielfach deutet sie etwas nur an und man muss es selber zu Ende denken. Die Geschichte selber ist voll Geheimnis und Magie. Verstorbene tauchen als Geister in einer anderen Form auf oder Menschen verschwinden plötzlich.
Nico goss das kochende Wasser in die Kanne, Kaffeeduft breitete sich aus. Antonio unterbrach seine Arbeit am Kuchen, um den Dampf aufsteigen zu sehen. Nico stellte den Wasserkessel auf die Spüle. Antonio schloss die Augen, wollte das Aroma stärker wahrnehmen. Er öffnete sie wieder und der Bruder war verschwunden, war nicht mehr in der Küche. Antonio beugte sich vor und betrachtete das Wasser in dem Stofffilter. Es sickerte gerade ein und hinterließ braune Ränder. Der Wasserkessel stand noch immer auf der Spüle. Maria schloss im Schlafzimmer den Schrank. »Maria, komm mal! Nico ist in die Kaffeekanne gefallen!« Maria ließ sich Zeit. Schließlich war das unmöglich und für einen solchen Blödsinn war keine Eile geboten. Als sie Antonio aus dem Fenster blicken sah, suchte sie Nico. In der Speisekammer, auf dem Hof, im Schweinestall, im Schuppen, auf dem Maisfeld. »Wieso geht Nico einfach weg, ohne was zu sagen?« »Er ist nicht weggegangen. Er ist in dem Sieb verschwunden.« »Red keinen Unsinn, Antonio.« »Er hat Kaffee aufgebrüht und als er das Wasser reingeschüttet hat, ist er verschwunden.« »Er kommt bestimmt gleich wieder.« »Rühr die Kanne nicht an. Lass sie so, wie sie ist, damit er wieder rausfindet.«
Aber immer dann, wenn es zu surreal wird, kommt Andrea del Fuego wieder zurück in die Realität. Auch der Nico taucht dann plötzlich wieder auf. Nicht mehr auftauchen tut das Elternhaus, weil ein Stausee das ganze Tal überflutet. Das ist sehr eindrücklich, was da passiert, wie sich Menschen dann zum Teil auch weigern, um ihr Heim zu verlassen und den Tod in Kauf nehmen. Es zeigt sich auch, was der technische Fortschritt neben allen Annehmlichkeiten auch für andere Folgen hat, für Menschen und die Natur.
In der Literatursendung Buchzeichen hier bei uns auf SRF 1, wo heute ganz brasilianisch daherkommt, weil Brasilien in der nächsten Woche zu Gast ist an der Frankfurter Buchmesse. Da wollen auch wir natürlich einen Blick auf die brasilianische Literatur werfen, zusammen mit der Literaturredaktorin Susanne Sturzenegger und der Maria Conti, die als Lehrbeauftragte für brasilianische Literatur an der Uni Zürich arbeitet. Zuerst reden die beiden noch kurz über den Roman von der Andrea del Fuego.
Andrea del Fuego verfremdet in ihrem Roman ab und zu die Wirklichkeit, wenn sie zum Beispiel eine Figur im Kaffeefilter verschwinden lässt. Oder dann spielt sie mit den Metamorphosen und lässt verstorbene Seelen auftreten. Magie und Geister in den Geschichten hat das eine Tradition in Brasilien.
Also Tradition würde ich so nicht sagen. Aber es gibt wichtige Werke in der brasilianischen Literatur, wo das drin vorkommt, wo damit gespielt wird. Ja.
Wenn wir jetzt ein bisschen zurückschauen, was für Einflüsse gibt es in der brasilianischen Literatur?
Also Einflüsse gibt es natürlich viele. Ich würde jetzt einen rauspicken, und zwar den Autor, der entscheidend ist noch heute für ganz, ganz viele brasilianische Autorinnen und Autoren, die Kurzgeschichten geschrieben hat und Roman. Das ist der Machado de Assis. Der ordnet man dem sogenannten Realismus zu. Er hat die beschreibende, die präzise Art zu beschreiben. Er beschreibt uns die Familie, die Religion, Umbrüche, die historischen, die stattfinden, eher in Brasilien, wo zur Republik wird in dieser Zeit. Und es ist einer von denen, wo wenn man etwas von über Ironie verstehen will, muss man ihn lesen.
Wann hat er gelebt?
Er hat gelebt von 1839 bis 1908.
Das ist sicher einer der wichtigsten Autoren von Brasilien. Wenn Sie jetzt müssten sich für drei entscheiden, wer würden Sie noch sagen?
Also sicher ihn. Ich würde für mich helfen auch noch der João Guimarães Rosa nennen, der später ist gekommen. Der hat aus dem wüstenähnlichen Gebiet vom Sertão hat der einen Kosmos geschaffen. Der hat Wörter erfunden. Also das ist eine Welt, wo man reintaucht, die überwältigend ist. Und für mich persönlich sind es zwei Werke noch von einer Autorin, die vielleicht ein paar von den Hörerinnen und Hörern schon kennen, die Clarice Lispector. Ein ganz schmales Bändchen von ihrer Sternstunde, wo ich hoffe, dass das wieder neu aufgelegt wird, und die Passion nach G.H. Also das sind Werke, die einen beschäftigen, ein Leben lang, und begleiten auch.
In allen drei Büchern, die wir jetzt in dieser Sendung vorstellen, geht es um aktuelle gesellschaftliche Probleme und Missstände. Im ersten ist es Drogenkriminalität, im zweiten der Umgang mit der Natur und den Menschen und im dritten, den wir gerade nachher noch vorstellen, ist es ein Blick auf die Missstände in der Familie hinein. Da geht es um Tabu und Missbrauch. Aktuelle Themen. Ist das etwas, was in der heutigen brasilianischen Literatur wichtig ist, dass man auch über die Realität, über das Heute schreibt?
Ganz bestimmt. Das Interessante ist nachher einfach zu schauen, wer macht es wie. Und da denke ich, Adriana Lisboa hat eine Art gefunden, die ich finde, ist sehr überzeugend. Sie hat eine sehr poetische Sprache, eine musikalische Sprache. Sie ist ja selber auch Musikerin. Also ich finde, das liest man, das spürt man, wenn man ihre Werke liest und alle. Also ich finde, das ist ohne, dass es ist überhaupt nicht kitschig. Das ist wichtig, oder? Also dass die gesellschaftlichen Probleme, die schlimmen Begebenheiten, wo jetzt gerade im Buch «Der Sommer der Schmetterlinge» gezeigt wird, dass das überhaupt nicht geschmälert wird durch diese Art von Sprache.
Jetzt Maria Conti ist schon mitten im dritten Roman von unserer Sendung «Buchzeichen» heute an dem Sonntagnachmittag, wo Susanne Sturzenegger aus der Literaturredaktion noch vorstellen will. Der heisst eben «Der Sommer der Schmetterlinge» von der Adriana Lisboa.
Und das dritte von diesen brasilianischen Büchern ist auch mein Liebste. Obwohl, am Anfang hatte ich recht Mühe, bis ich drin war. Vorne drin habe ich geschrieben «Ein Buch zum Langsamlesen». Und dann ist es ein Genuss, auch wenn die Geschichte zeitweise ziemlich düster ist. Es geht um zwei Schwestern und ein dunkles Familiengeheimnis. Es betrifft die Eltern, Clarisse.
Ihre Laune verfinsterte sich mit jedem Tag mehr. Und Clarisse fand keine Möglichkeit, sich nicht wenigstens ein bisschen schuldig zu fühlen. Sie war sich sicher, dass ihre Mutter sie nicht liebte. Vielleicht, weil sie etwas getan hatte. Etwas sehr Hässliches und Verdammenswertes, an das sie sich nicht einmal erinnerte. In den ersten Jahren oder sogar in den ersten Monaten ihres Lebens. Diese Mutmaßungen kamen sehr früh auf. Zu einer Zeit, in der das Offensichtliche noch nicht offensichtlich war und verborgen hinter der Tür wartete wie ein Raubtier. Vorher. Lange davor.
Es ist etwas passiert in der Kindheit, wo die beiden Schwestern fürs Leben geprägt hat. Was es ist, wird lange nicht verraten. Weil auch in der Familie redet man nicht drüber. Denn wenn man nicht drüber redet, ist ja auch nichts passiert. Die Jünger von der Schwestern, die Maria Ines, hat sie mal gesehen.
Sie schaut. Dann fallen ihr die Zypressenzapfen aus den Händen. Sie möchte die Augen schließen, um die Zeit zurückzudrehen. In diesem Moment geht die Sonne unter, aber die hereinbrechende Nacht unterscheidet sich von allen bisherigen. Es ist eine Nacht, die tot geboren wird. Die Zapfen rollen über den frisch gebohnerten Boden und eine Träne des Schmerzes und der Angst rollt über die gesunden Wangen des Mädchens, das jetzt die Flucht ergreift, immer noch auf Zehenspitzen. Aber nicht mehr, weil es für den Beruf als Ballerina übt. Jetzt will es vermeiden, dass es gehört wird. Es will nicht, dass die anderen wissen, dass es weiß.
Es will nicht, dass die anderen wissen, dass es weiss. Adriana Lisboa erzählt Geschichte mit Rückblenden aus der Sicht der erwachsenen Schwestern. Und das ist sehr kunstvoll verwoben. Eben so, dass man am Anfang noch nicht ganz nachkommt. Aber nach und nach setzt sich das Puzzle dann zusammen und man weiss, was passiert ist. Auch wenn man schon lange vermutet. Gut ist, dass die Tat selber nie explizit beschrieben wird und die verbotene Sache wird auch nie beim Namen genannt. Das Buch lebt von der Sprache. Die Autorin hat ein wunderbares Gespür und es kommt einem vor, wie wenn sie Bilder malen würde. Und das funktioniert auch in der deutschen Übersetzung total gut.
Der neue Roman von Adriana Lisboa, «Der Sommer der Schmetterlinge» heisst er. Und der Enno Petermann, der hat ihn vom Brasilianischen Portugiesisch ins Deutsche übersetzt. Die Literatursendung «Buchzeichen» hier bei uns auf SRF 1 sind Bücher aus Brasilien, die wir Ihnen in der letzten Stunde vorgestellt haben. Der Roman «Der Sommer der Schmetterlinge» von Adriana Lisboa. Geschwister des Wassers für Andrea del Fuego und der Krimi Leichendieb für Patricia Melo. Und sie, Patricia Melo, hat das letzte Wort in dieser Sendung. Es ist ein Ausschnitt aus einem Interview, wo sie das letzte Jahr an der Frankfurter Buchmesse schon gegeben hat. Sie ist gefragt worden, wie sie in dieser hektischen Stadt São Paulo schreiben könne.
São Paulo ist in der Tat eine sehr eigenartige Stadt. Sie hat eine Stärke, eine Komplexität, die so groß ist, dass die Stadt selbst wie eine Romanfigur gegenüber dem Schriftsteller dasteht. Die Stadt hat eine polyphone Stimme, sie ist reichhaltig, eine schöne Stimme, eine Stimme der Armut, eine Stimme der Güte, eine der Gewalt. Also São Paulo ist all dies, diese Amalgam, ein unregierbares Babylon mit 20 Millionen Einwohnern. Und man überlebt in São Paulo. Eine sehr unterdrückerische Stadt, die natürlich auch ihre Schönheiten hat. Aber für mich hat die Stadt sich wirklich wie eine Romanfigur dargestellt. Ich habe das auch immer eingebaut in mein Schreiben.
Die brasilianische Autorin Patricia Melo. Am Samstag, da kriegt sie in Frankfurt an der Buchmesse der Literaturpreis, der deutsche Literaturpreis, wo nur Frauen von Asien, Afrika oder Lateinamerika kriegen.